Mein Name ist Karl C. Berger. Ich bin Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums und der Hofkirche in Innsbruck.
Gut, heute das Thema Bärten bzw. Krampusse. Für unsere Hörer und Hörerinnen, die das vielleicht nicht wissen, was ist ein Krampus?
Was ist ein Krampus? Ein Krampus ist an und für sich der wilde Begleiter des heiligen Nikolaus. Von der Entwicklung her sehr pädagogisch, kirchlich aufbereitet. Der heilige Nikolaus als Format der Gegenreformation, um wieder Leute recht katholisch zu machen, wo Nikolaus-Spiele organisiert worden sind und im Dunstkreis dieses Heiligen in verschiedenen Szenen, so ein Theaterspiele, diese Nikolaus-Spiele, verschiedene Figuren aufgetreten sind. Mit dem Verbot dieser Theaterspiele, Josef II. Als wichtiger Punkt, sind diese Theater vor die Häuser gekommen, weil das Verbot hat besagt, dass eben das Aufführen dieser Theater in den Stuben verboten worden ist und damit kommt es vor die Häuser und man zieht dann herum.
Was ist der Unterschied zwischen Bärten und Krampussen?
Für die Genese des Krampus brauchst du zwei Bräuche ganz wesentlich. Einerseits diese Nikolaus-Spiele, Theaterspiele der Gegenreformation von Jesuiten eingeführt und andererseits ein Brauch, der mit dem 6. Jänner sehr stark verbunden ist und der mit der Erscheinung des Herrn zu tun hat. Auch eigentlich im Kern ein christlicher Brauch. Und diese Erscheinung des Herrn, griechisch Epiphanie, althochdeutsch Geberg der Nacht, die leuchtende Nacht, also dieses Helligkeit spielt eine Rolle. Diese Gestalt, diese Frau Bercht, erscheint der Sage nach am 6. Jänner beispielsweise oder am Vorabend zum 6. Jänner, ist eine sehr magische Gestalt, weil sie eben auch dazu zuständig ist für die Einhaltung der Arbeitsruhe. Schlag der Uhr mit dem Kirchenschlag, mit den Betzeiten ist Arbeit einzustellen auch, nicht? Das ist eine ganz wichtige soziale Funktion auch. Nicht? Und die wird dann auch personifiziert dargestellt als wilde Gestalt, als Gestalt mit der eisernen Nase, so ist sie im Mittelalter schon bezeichnet. So sind eben dann auch Bräuche entstanden, wo es um Heischen geht, das heißt, es sind Tage, wo es möglich ist, Lebensmittel zu sammeln, Geld zu sammeln, beispielsweise auch für die sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppe. Und die Situierung als Brauchgestalt, die lässt sich erst im 17. Jahrhundert greifbar machen. In Tirol, die ältesten Quellen führen zurück ins Gebiet von heutigen Lienz, also in der Gegend von Lienz. Und es deutet ziemlich viel darauf hin, dass es wohl ein Import von Salzburg ist, mit Bergknappen zu tun hat, während die Salzburg-Bergknappen das möglicherweise, es deutet einiges darauf hin, es gibt allerdings noch keine Belege, keine richtigen, das aus Italien importiert haben. Weil diese Bräuche sehr ähnlich waren, einerseits dieser 6. Dezember und dieser 6. Jänner vermischen sie sich im Laufe der Zeit, also ein Ineinanderfließen dieser Bräuche, weshalb es heute beispielsweise zu beobachten ist, dass manche Begleiter des Nikolaus am 6. Dezember auch Berchten genannt werden auch nicht. Ja.
Bei uns in Tirol ist es oft so, wenn man fragt, ja, woher kommt denn das? Ja. Dann heißt es, ja, das ist ein heidnischer Brauch. Inwiefern ist es dieser alte heidnische Brauch, der dann vom Christentum übernommen worden ist?
Also die Antwort ist relativ einfach. Die führt uns gar nicht so weit zurück, sondern erst das 19. Jahrhundert zurück, zu einer Zeit, wo sich eine Wissenschaft, die Volkskunde, situiert hat, wo sich Gelehrte, Adelige, Bildungsbürger sich beschäftigt haben, nicht nur mit der hohen Kultur und der hohen Kunst, sondern eben auch mit der populären Kultur. Und das sind dann diese Gelehrten dann in die Dörfer hinausgegangen, ins Land gegangen, mit der Vorstellung, dass sich am Land und das kommt eben dazu, insbesondere in den Alpen, die Natur spielt hier eine Rolle, die Alpen als Bollwerk, dass sich insbesondere in den Alpen archaische ältere Relikte vorhanden haben. Die gehen also hinaus und finden Bräuche und interpretieren die heidnisch, vorchristlich. Ja. Der Schmäh ist, dass dieser eine Interpretation des 19. Jahrhunderts ist, die mit der Entstehung der Bräuche eigentlich gar nichts zu tun hat. Das heißt, wir haben hier Bräuche, die zutiefst auch aus einem spätmittelalterlichen christlichen Verständnis heraus entstanden sind, durch Aufklärung verboten worden sind, dann sich mehr oder weniger gehalten haben, weil diese Verbote mitunter haltlos waren, aber durchaus interessant für die Bevölkerung waren die Bräuche, weil man eben Geld lukrieren konnte, saufen konnte mit dem Schutz der Maske. Also es sind sehr viele soziale Elemente dabei gewesen, die durchaus interessant waren. Das wird verboten, trotzdem wird es weitergeführt. Im 19. Jahrhundert kommen die und sagen, war unglaublich archaisch, uralt, das muss heidnisch sein. Das heißt, für die Deutung ist diese germanische, deutsch-nationale, diese heidnische Interpretation wichtig, auch für die Gegenwart wichtig, weil viele Brauchträger glauben, es ist archaisch. Mittlerweile heißt es nicht mehr germanisch, sondern keltisch meistens. Für die Entstehung der Sachen spielt es keine Rolle. Und erst dann mit den ersten einsetzenden Quellen, das sind meistens Gerichtsakten, weil eben gerauft worden ist und jemand ist verletzt worden, weil gesoffen worden ist beispielsweise und es eben zu den ersten Verboten kommt, dann wird das Gericht aktiv und das sind sozusagen 1600 Jahre keine Quelle und dann plötzlich setzen sie ein.
Das heißt, so um 1500 könnte man das datieren.
Oder kann man ungefähr datieren auch. Also das gilt auch für viele Bräuche. Das, die Zeit um 1500 war eine ganz wichtige Wendezeit, weil in dieser Zeit sehr viele Elemente entstehen, die für die sogenannte Volkskultur ganz zentral ist und die Bräuche sind ein Beispiel davon.
Wenn wir jetzt die Brücke schlagen zur aktuellen Zeit, wie kann man sich jetzt einen Bärtenlauf oder einen Campuslauf vorstellen?
Das Interessante ist für die Gegenwart ist ja, dass diese Deutung des 19. Jahrhunderts, diese archaische, nicht-christliche, ursprünglich germanische, jetzt keltische Deutung, ja für die Gegenwart schon eine Relevanz hat, nicht? Weil die Brauchträger glauben, es handelt sich um einen keltischen, nicht-christlichen Brauch und deswegen auch die Masken dementsprechend schnitzen. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, dass es hier sozusagen Bräuche gibt, wo es eine, ich sage jetzt mal, nicht ungebrochene, aber eine längere Tradition gibt. Osttirol beispielsweise ist so eine Sache auch beim Berchtengehen, auch das Zillertal ganz wichtig. Und dass es eine ganze Reihe von neuen Bräuchen gibt auch. Bräuche, die neu eingeführt worden sind. Wenn man die Gruppen fragt, wann habt ihr das gemacht? Aha, das ist seit 1994 passiert, das ist seit 2002 passiert. Also relativ neu und die schauen unglaublich archaisch aus. Die bedienen sich auch Elemente, die sozusagen, wo es durchaus Diskussionen gibt, ja, darf man das beispielsweise, Metal Music beispielsweise, ja, oder bengalische Feuer, die dabei ist, nicht? Da geht es sehr stark um dieses Show-Effekt, auch um dieses Wirken, auch um dieses Theatralische. Also durchaus ganz unterschiedliche Tendenzen. Das macht es eigentlich diesen Brauch so spannend. Also es geht einerseits, geht schon noch so um sehr historisches Wissen, ja, aber das spielt für das Verständnis des gegenwärtigen Brauches eben nur eingeschränkt, ist es von Bedeutung.
Dann vielleicht können wir kurz regionale Unterschiede festmachen. Dieser Campuslauf in Osttirol verläuft zum Beispiel komplett anders wie in Rattenberg und wiederum anders wie in Innsbruck.
Ein zentraler Brauch für den Campusbrauch in Tirol und auch in den anderen grenzenden Regionen ist eigentlich das Glaubaufgehen, das sogenannte Glaubaufgehen in Matra in Osttirol, weil es von der Genese her ungefähr in den 1930er Jahren eine sehr interessante Stärkung gekriegt hat. Wir sind in einer Zeit, wo man eigentlich schon davon ausgegangen ist, dass diese Bräuche, Fastnachtsbräuche, Berchtenbräuche, Campusbräuche nur mal in letzten Phasen da sind und dass die dann in ein paar Jahren verschwunden sein werden auch. Und in Osttirol passiert etwas, das den Brauch eine extrem wichtige Stärkung bringt, und zwar es entwickelt sich ein neuer Maskenstil. Ein Maskenstil, wo der Träger der Maske nicht durch die Augen der Maske schaut, sondern eben durch die Nasenlöcher. Das heißt, der Campus, der Glaubauf wirkt imposanter, wirkt größer. Auch da ist interessanterweise ein Kinofilm, ein Hollywood-Film, Ausgangspunkt King Kong, der ist in den Kinos gewesen, hat eine Maske schnitzer super beeindruckt, dass der die Maske nachgeschnitzt hat und eben um diesen groß darzustellen, schaut eben dieser Träger jetzt durch die Nasenlöcher. Dieser Brauch beeinflusst dann insbesondere in den 1950er und 60er Jahren die umgrenzende Umgebung, weil auch ein weiteres Element von außen, weil der Otto König, ein wichtiger Verhaltensforscher, auf diesen Brauch aufmerksam geworden ist und plötzlich beginnt zu filmen. Ja. Und das war in den 60er Jahren eine Sensation, dass ein berühmter Verhaltensforscher aus Wien kommt und filmt dieses Treiben. Und deswegen kam es zu extrem vielen Veränderungen, zu einer gewissen Strukturierung, Showstrukturierung. Und das beeinflusst am Anfang das angrenzende Gebiet Osttirol und schwappt dann in weiterer Folge auch auf Nord und auf Salzburg über auch. Das Wesentliche beim Glaubaufgehen in Osttirol und insbesondere in Matra ist, dass es hier keinen Verein gibt, der Träger ist, das für sie notwendig ist, weil ein ganz wesentliches Motiv des Glaubaufgehens in Osttirol das Raufen ist. Dieses Raufelement hat man in Nordtirol nicht. Ja. Es gibt zwar auch in Nordtirol Bereiche, wo dieser Osttiroler Brauch den ansässigen Brauch beeinflusst hat oder wo ausgewanderte Osttiroler in Landeck beispielsweise den Brauch eingeführt haben und eben diese Masken übernommen haben, die Figuren übernommen haben beispielsweise, aber es ist sozusagen viel theaterhafter von der Aufführung her auch nicht. In Nordtirol ist dann vielmehr die Rute, die eine Rolle spielt, die aber eben aufgrund, weil man eben auch Kinder dabei haben will, sehr zurückhaltend eingesetzt wird auch nicht. Das ist dann mehr dieses Campus, dieser Kretschen-Campus, wo die Rute eine Rolle spielt. Bei den Berchten wiederum, da gibt es auch unterschiedliche Gruppierungen. Da gibt es eben beispielsweise die Zillertaler Berchten, die noch sehr archaisch mit einem Werch, heißt das, mit einem Flachs vor dem Gesicht als sehr archaische Maskierung auftreten. Es gibt die Flitschenberchten, die dann auch mit bengalischen Feuern auftreten, die umgehängt einen ausgebauten Tank von einem Auto haben, um hier zu trommeln und um durch diesen Rhythmus fast, das ist fast in eine Ekstase zu kommen auch. Ja. Also es gibt ganz unterschiedliche Elemente, aber auch generell gilt auch hier, dass überall versucht wird, eben sowas Eigenes, also trotz dieser Gesamtheit irgendwas ganz lokalspezifisches auszuarbeiten auch. Ja. Solche Flitsch gibt es natürlich auch in einer älteren Version. Wenn man Dokumentationen auch vom Unterhinterland schaut, dann war das in den 60er Jahren noch eine Kleidung, wo irgendwelche einzelne Flitschen angehängt worden sind, und aus dieser Kleinigkeiten hat sich dann ein ganz wuchtiger Brauch entwickelt, der cool ist, der wirkt auch nicht, der eindrucksvoll ist nicht. Und das ist auch ganz eine typische Entwicklung, dass eben dieses Wirken, diese Wirkmächtigkeit ganz notwendig ist. Und wenn einmal eine Figur ist, gefunden worden ist, die eindrucksvoll ist, dann reduzieren sich automatisch andere Figuren und ältere Formen vor allem auch nicht. Ja. Das kann man jetzt als bedauernswert sehen, man kann es aber durchaus als ganz normalen Prozess sehen, dass sich eben Bräuche immer schon verändert haben und manche Sachen, die funktioniert haben, weitergeführt haben und manche eben nicht.